Grüß Gott, mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt hier Rosenheim wird für den Augenblick Hallo Rosenheim hier Welt.
Heute zu Gast Ali Samadi Ahadi.
Hallo Hagen.
Hallo, grüß dich.
Na.
Hast du auch das Piepen auf dem Ohr gerade?
Nein.
Ich steck dich mal ganz kurz aus und wieder ein. Augenblick.
Jo, kein Problem.
Hallo, hallo.
Hi, hi.
Jetzt ist besser.
Okay.
Wie geht's dir?
Wie geht's? Ganz gut, ganz gut. Ich chille gerade den Samstag und lese ein bisschen und recherchiere ein bisschen.
Was steht an?
Und hier ist Sonnenschein. Ach, wir überlegen gerade den ersten Sitcom, animierten Sitcom, im deutschsprachigen Raum zu produzieren. Und da recherchiere ich ein bisschen, was die beste Herangehensweise wäre. So, und ist spannend.
Und total geheim, oder?
Genau, total geheim.
Hat jetzt keiner gehört von denen, die zuhören. Grüß dich, lieber Ali.
Hast du denn aufgenommen?
Ja, ich habe schon alles aufgenommen, natürlich.
Ach, Wahnsinn, okay, ja.
Genau. Im Vorfeld für unser Gespräch ist mir so durch den Kopf gegangen, dass wir in ein Alter gekommen sind, in dem es sich doch mal lohnt, mal über sein Leben nachzudenken und auf sein Leben zu schauen. Und ich weiß, dass es eine WDR-Doku über dich gibt und da sagst du, wen willst du mit deinem Leben langweilen? Aber
ja.
Ich finde ja, dein Leben ist zumindest neutral formuliert für den Betrachter hochgradig interessant.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht magst du dich für die zwei Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen.
Ja, gerne. Also ich heiße Ali Samadi Ahadi, ich bin 49 Jahre alt und lebe seit meinem 12,5. Leben in Deutschland, davon knapp 13 Jahre in Hannover, da wo wir uns kennengelernt haben, und den Rest in Köln. Und bin Regisseur und Produzent.
Von so erfolgreichen Filmen wie Patterson und Findus und jetzt gerade Peterchens Mondfahrt, wenn ich mich recht informiert habe. Und du hast auch schon den Deutschen Filmpreis gewonnen, das sei auch erwähnt an dieser Stelle, für eine Dokumentation über Kindersoldaten in
Uganda.
In Uganda, genau.
Genau, ja.
Du bist der erste Gesprächspartner in meiner Reihe Ich schmücke mich mit fremden Federn. Mir ist aufgefallen, dass ich eine Reihe von Freundinnen und Freunden habe aus meiner Jugend, die echt krass Karriere gemacht haben. Und solange ich meinen Rosenheim-Podcast mache, habe ich eigentlich immer schon gedacht, Mensch, eigentlich müsste man mal mit Ali sich länger unterhalten. Und habe dann irgendwann endlich dich mal angerufen. Genau, und du hast sofort gesagt, das ist überhaupt kein Problem, wir machen das jetzt.
Ja, das stimmt. Also ich empfinde ja, wir kennen uns ja wirklich schon so lange, seit unserer Kindheit quasi oder Jugend. Und ich empfand das immer ganz besonders in unserer Tutantengruppe, dass egal wie viele Jahre wir uns nicht gesehen hatten, in dem Moment, wo wir uns getroffen haben, waren wir tief in unserem Leben, in den Gesprächen drin. Und von daher muss ich sagen, es ist gar kein Also ich muss da nicht lange überlegen, um zu sagen, ja, klar, können wir das machen.
Da freue ich mich sehr. Hab vielen Dank. Und du hast es ja eben gerade auch schon angesprochen. Du lebst seit deinem 12,5. Lebensjahr in Deutschland. Du bist ursprünglich aus dem Iran, im Iran geboren. Warum bist du in so jungen Jahren und, wenn ich mich recht erinnere, auch nur mit deinem Bruder, mit deinem älteren Bruder, nach Deutschland gekommen?
Ja, also der Hauptgrund war der Iran-Irak-Krieg, also ein Krieg, was 1980 ausgebrochen ist und sich dann im langsam aber sicher zu dem längsten klassischen Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebauscht hat, dank der westlichen Mächte übrigens. Und als 1985 Saddam Hussein zu den chemischen Waffen gegriffen hat und immer mehr iranische Soldaten an der Front gestorben sind, unter anderem eben auch mein Cousin und zwei meiner Klassenkameraden, haben meine Eltern beschlossen, dass ich schnell das Land verlassen soll. Und um ehrlich zu sein, mit 12,5 Jahren in kleines Seestadt nicht, aber einfach, das ist einfach eine Welt für sich, Tabriz im Nordwesten Irans gelegen. Das Land zu verlassen, nach Europa und, um ehrlich zu sein, damals hatten wir in der Geografie noch nicht mal Europa drangenommen. Wir waren mit Asien beschäftigt und da, wo Iran nämlich liegt. Und von daher wusste ich nicht mal, wo Deutschland ist und was das eigentlich bedeutet, sein Heimatland zu verlassen, für immer wegzugehen. Aber 2 Wochen, bevor ich ein Ausreiseverbot bekam, habe ich dann das Land verlassen, genau.
Und wie kann man sich das vorstellen? Das war ja 1984, muss das gewesen sein ungefähr?
85
war das. War das möglich, dann mit dem Flugzeug einfach nach Deutschland zu fliegen? Oder also wie ist die Wahl deiner Eltern auf Deutschland gekommen?
Also mein Bruder war ein Jahr vor mir schon in Deutschland angekommen. Er war 2 Jahre vor mir, hat er das Land verlassen, über die grüne Grenze zur Türkei. Und dann ist er dort festgenommen worden, sollte deportiert werden in Iran. Und da er ein Fahnenflüchtiger aus der Sicht des Regimes war, hätte man ihn sofort an der Grenze schon standrechtlich hingerichtet. Und auf abenteuerlicher Weise ist er dann freigekommen aus dem Gefängnis dort und ist nach Deutschland, über Ost-Berlin nach West-Berlin und dann eben nach Bremen, wo wir einen Verwandten hatten. Eigentlich war der Plan mal, nach Schweden weiterzugehen, und weil wir dort einen Onkel hatten. Aber das Ganze kam nicht zustande. Und da mein Bruder in Bremen lebte, bin ich nach Deutschland tatsächlich als Minderjähriger. Also bis zum 13. Lebensjahr durfte man damals nach Deutschland einreisen als Iraner. Und das war auch kein Einzelschicksal. Viele Kinder sind damals in den Flieger gesetzt worden und weggeschickt worden, in der Hoffnung, dass sie, wo sie auch landen, es besser haben als an der Front eines Krieges, was komplett sinnlos war.
Und dann eben ja auch erstmal zumindest der Flug als solches komplett alleine auch.
Genau. Und dann bin ich nach Frankfurt, da hat mein Bruder mich aufgesammelt, und wir sind nach Bremen, haben dann ein halbes Jahr zusammen in Bremen gewohnt. Und dann bei einer politischen Veranstaltung trafen wir auf einen Freund, entfernten Verwandten, der in Hannover lebte. Und mit ihm zusammen sind wir dann tatsächlich nach Hannover gezogen. Und dann ist er nach Kanada ausgewandert. Mein Bruder ist nach Ulm zum Studieren gegangen und ich saß dann alleine in Hannover.
Was viele Deutsche wahrscheinlich schon als schlimm genug empfinden würden. Aber wie war das? Also wie gut war dein Deutsch zu dem Zeitpunkt?
Gar nicht. Ich konnte, also als ich nach Deutschland kam, hatte ich zwar Unterricht genommen im Iran 3 Monate, aber ich konnte eigentlich gar nicht reden. Und ich kam nach Deutschland und habe wirklich, das war wie außerirdisch lernen. So. Und peu à peu ging es dann los. Der Punkt war natürlich auch, dass dieses Schulsystem in Deutschland, das ist ja ein ganz eigenes Schulsystem. Ich kannte mich gar nicht hier aus. Und ich dachte, wie im Iran, Schule ist Schule. Und habe mich bei der nächstbesten Schule angemeldet. Und ausgerechnet, das war eine Hauptschule. Und dann bis ich gerafft habe, dass ich eigentlich dort nicht studieren kann, da waren schon 1,5 Jahre vergangen und ich wollte vehement da raus ins Gymnasium und man wollte mich nicht da rauslassen. Ja, und dann habe ich mit der 9. Klasse dann den Wechsel zur Realschule und Ende der 10. Klasse dann den Wechsel zum Gymnasium gemacht.
Du durftest
und wenn
nicht
du unseren, Entschuldigung, wenn du unseren gemeinsamen Lehrer Fritz fragen würdest, würde er vielleicht sagen, er kann ja immer noch nicht richtig Deutsch, nein, wahrscheinlich nicht, aber, oder er würde sagen, ich habe es ihm beigebracht, kann sein, wie auch immer. Aber es war wirklich, ich meine, es ist nun mal so, ich sage aber, keine Sprache ist wirklich meine Muttersprache, also eine Sprache, wo ich beheimatet bin, weder Deutsch noch Persisch, was die Amtssprache im Iran ist. Meine Muttersprache ist Aserisch und keiner von denen ist wirklich die Sprache, die mit der ich mein Herz richtig Ausdruck verleihen kann. Vielleicht ist die Filmsprache die Sprache.
Und in welcher Sprache träumst du dann?
Mal so, mal so. Also mal auf Deutsch und mal auf Aserisch oder Persisch. Ist ein Durcheinander, glaube ich. Also wenn ich von meinen Eltern zum Beispiel träume oder von meiner Familie träume, dann ist das häufig Aserisch. Und
Wie waren das damals eigentlich? Also heute, wenn man über Menschen spricht, die nach Deutschland kommen, also fliehen, dann ist ja, dann wird ein Asylantrag gestellt, dann spricht man davon, dass die irgendwelche Status haben. Gab es damals eigentlich so etwas?
Ja, das gab es auch und ich bin damals abgelehnt worden. Mein Asylantrag wurde abgelehnt, weil man gesagt hat, Dienst an der Fahne ist kein Fluchtgrund.
Und, als Minderjähriger?
Auch das galt nicht. Und dann haben die tatsächlich, ich bin ganz lange, war ich geduldet. Also auch, als wir uns kennengelernt haben in der 10. Klasse, in der 11. Klasse, da hatte ich eine Duldung. Und eine Duldung besagt, dass du weder arbeiten darfst, und noch deinen Wohnort verlassen darfst, noch studieren darfst. Das heißt, als ich Abitur gemacht habe, durfte ich weder arbeiten, noch studieren, noch meinen Wohnort verlassen. Und
aber wie hast du dann diese Kurve gekriegt? Also du hast dann ja angefangen zu studieren.
Ja, das ist einfach, und ich habe ja auch tatsächlich einfach gearbeitet, um mein Lebensunterhalt zu finanzieren. Also studiert habe ich als Gasthörer. Nachdem ich ins Gymnasium gekommen bin, also mit 17 oder was, habe ich durch unser Landheim wie Film, was wir gemacht haben, bin ich zu Film gekommen. Und dann habe ich mich bei der Musikschule Hannover angemeldet und habe da in der Videogruppe angefangen, Filme zu machen. Und dann war es mir klar, ich möchte gerne Film studieren. Die nächstbeste Möglichkeit war in Kassel. Das heißt, ich musste tatsächlich von Hannover jedes Mal quasi illegal nach Kassel fahren, um in den Vorlesungen teilzunehmen. Und erstmal habe ich gefragt, ob ich überhaupt als Gasthörer dort mich einschreiben lassen kann. Und das haben die akzeptiert. Und also die Hochschule, die wussten nicht, dass ich geduldet bin, dass ich eigentlich das Hannover nicht verlassen darf. Aber dann habe ich eben gearbeitet in Hannover und habe mein Zimmer, was ein kleines Wohnheimzimmer war, 7 Quadratmeter groß, das habe ich finanziert. Und meine Tickets nach Kassel habe ich damit finanziert.
Und in Kassel haben sie nicht gefragt?
Die haben nicht gefragt. Und dann kam irgendwann Gerhard Schröder als Ministerpräsident Niedersachsens an die Macht. Und er hat eine Altfallregelung erlassen, der besagte, die Leute, die 7 Jahre in Deutschland zur Schule gegangen sind und ihr Lebensunterhalt selber verdienen können, die können eine Aufenthaltsgenehmigung haben innerhalb von Niedersachsen. Also von Duldung, was alle 3 Monate verlängert wurde. Und bekam ich plötzlich ein Jahresbleiberecht. Und irgendwann habe ich, als ich dieses Bleiberecht verlängern wollte, habe ich bei der Einbürgerungsbüro im Ordnungsamt mal gefragt, wie die Regeln sind. Und die trafen noch, also ich konnte bis zum 23. Lebensjahr mich unter bestimmten Bedingungen einbürgern lassen. Und das habe ich dann beantragt und dann war ich dann plötzlich wirklich innerhalb von einem Jahr von Geduldeten zum deutschen Staatsbürger geworden.
Man soll nicht sagen, dass in Deutschland nicht auch was fix gehen kann, oder?
Ja, aber das Lustige daran war, dass keiner zu mir kam, um es mir zu sagen, sie haben die Möglichkeit, sondern es war wirklich per Zufall, dass ich das für mich so rausbekommen habe. Und dann ging es echt fix. Und vor allem habe ich das rausgekriegt, weil ich, bevor ich noch meinen Einbürgerungsbescheid bekommen hatte, hatte ich meinen Musterungsbescheid bekommen.
Aus dem Iran und, oder aus Deutschland?
Nee, aus Deutschland. Ich durfte dann, bevor ich wusste, dass ich eigentlich Deutscher bin, hatte ich schon meinen Musterungsbescheid in der Hand. Und dann bin ich gemustert worden.
Aber du hast du einen Kriegsdienst angetreten oder?
Nee. Ich hatte ein paar Gründe, warum ich das nicht antreten musste, Gott sei Dank. Und ja, das ist mir erspart geblieben.
Wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast eben gerade gesagt, dass du gemerkt hast, die Hauptschule ist nichts für dich. Du willst aufs Gymnasium. Wo kommt dieses Bewusstsein her, dass es ein Gymnasium braucht, um hier was zu reißen? Es hätte ja auch durchaus sein können, dass du einfach in diesem System bleibst und dann einen anderen Weg gehst. Also woher kam dieser Drang, sage ich jetzt, dahin zu gehen?
Also es hat natürlich, also die Frage oder die dass ich zum Gymnasium wechseln musste, kam mit der Frage, wie kann ich studieren? Und studieren war gesetzt bei uns in der Familie. Und das ist, also es war klar, wenn du diese Reise, wenn du diese Tortur auf dich nimmst, dann willst du was aus dir machen. Und es ist auch, man muss es ja auch so sehen, diese Gesellschaftsschicht, die damals Iran verlassen hat oder nach wie vor verlässt. Iran hat das größte Brain Drain auf der ganzen Welt. Also all die Menschen, die Iran verlassen sind, entweder haben die super Abschlüsse gemacht oder die möchten gerne studieren, haben sehr gute Schulabschlüsse hinter sich. Und das sind immer junge Leute, die das Land verlassen. Also Kanada hat damals als so 83 bis oder 80 bis 86, so um den Dreh, hat Kanada mal gesagt, dank der iranischen Ärzte, die nach Kanada gereist sind, könnten die 20 Jahre lang die Hochschule für Medizin dicht machen, die hatten immer noch genug Ärzte. So viele Ärzte sind nach Kanada ausgewandert. Und auch bei mir in der Familie war es klar, es ist ja immer, gerade die politisch Aktiven sind ja häufig aus einer Gesellschaftsschicht kommen, die reflektiert ihr Leben auch sich anschauen. Und für unsere Familie war klar, dass wir alle studieren.
Und war das für dich ein Druck oder war das eine Selbstverständlichkeit?
Also das, was ich studieren sollte, war Druck. Aber dass ich studiere, war selbstverständlich. Also ich sollte mal wie meine anderen Geschwister was Vernünftiges studieren. Klar.
Ist dir auch gelungen, und, ja.
Naja, Film war natürlich nichts Vernünftiges in Augen meiner Eltern. Und wir hatten echt sehr, sehr schmerzhafte Diskussionen. Speziell mit meinem Vater, der sagte, Kind, du weißt nicht, was du tust. Und ich sagte, richtig, aber ich möchte das tun. Und das war eine schmerzhafte Angelegenheit, aber dass ich studiere, war klar.
Und wann war der Punkt, dass du dich von deinen Eltern oder von deinem Vater emanzipiert hast?
Das war, er hat irgendwann mal nach Reise angetreten, genau deshalb, also der kam nach Deutschland irgendwann kurz vor der Abitur, um mir klarzumachen, um mich wach zu rütteln. Und wir haben wirklich intensivst Tag und Nächte miteinander gezankt, miteinander gestritten, miteinander geredet, nicht geredet, geschwiegen, bis er gesagt hat, okay, wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen, will ich dir nur sagen, dass wir die ganze Familie felsenfest hinter dir stehen wird und dich begleiten wird auf diesem Weg. Und ab dem Moment war klar, der Weg ist frei.
Und ist das dann auch für dich eine echte Befreiung gewesen? Oder?
Total, klar. Also war. Und dann wurde es natürlich plötzlich auch so eine Last, weil natürlich wollte ich nicht die Erwartung oder die Hoffnung oder sagen wir mal so, die hatten sich alle dann committed. Mein Vater, meine Mutter hatten sich hinter mich gestellt und da kam für mich auch ein Scheitern nicht in Frage.
Ja. Aber das heißt ja, dass du wieder in den Iran auch reisen darfst? Oder ich meine mich zu erinnern, dass du mal in den Iran geflogen bist, auch um deine Familie zu
besuchen. Ja, als ich 26 war, begann eine Reformbewegung im Iran, also nach Khomeinis Tod und nach einem Präsidentenwechsel im Iran kam eine Reformbewegung im Iran, wo eine Generalamnestie ausgerufen wurde, wonach Leute, die eben wegen Krieg das Land verlassen hatten, wieder zurück konnten. Und das betraf mich auch. Ich konnte tatsächlich Militärdienst im Iran quasi mich da freikaufen und konnte dann meine Familie besuchen. Und das ging auch bis 2009, das war 96, glaube ich, und das ging bis 2009 prima. Also ich bin 2-3 Mal im Jahr dorthin gereist zu der Familie. Bis zu den Wahlen 2009, wo die Menschen betrogen wurden um ihre Wahl. und ich mich entschied, einen Film darüber zu machen.
The Green Wave,
und seitdem, oder? The Green Wave, genau. Und seitdem kann ich nicht mehr in den Iran.
Aber gibt es noch Kontakt zur Familie?
Naja, mein Vater ist 2009 gestorben.
Oh, okay.
Und meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Und meine Schwestern leben im Iran, aber die Eltern sind nicht mehr da.
Und wie ist der Kontakt? Also dürft ihr Kontakt haben? Und, oder habt ihr Kontakt und deine Schwestern machen sich strafbar?
Nee, wir dürfen schon Kontakt haben, aber ich darf halt nicht mehr einreisen. Das heißt, als Mama gestorben oder als sie krank war und ins Koma gefallen ist, konnte ich nicht hinfahren. Und als sie gestorben ist, war ich eben auch nicht da.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen in diese Situation des Schülerseins.
Ja.
Wie hast du deinen Platz gefunden? Also ich kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, dass du eine ordentliche Portion an Selbstbewusstsein hattest, also ganz positiv, ja. Also,
echt?
So, wenn ich so drüber nachdenke, wie das war, also dass man nicht so das Gefühl hatte, uiuiui, den müssen wir jetzt aber in Watte packen oder so, sondern also du hattest dich ja eben da, wenn man so will, auch schon hochgearbeitet. Wie hast du diesen Weg gegangen und wie hast du deinen Platz gefunden, dass du das Gefühl hattest, es ist gut, dass ich hier bin oder es ist auch richtig, dass ich hier bin?
Also es ist interessant, deinen Blick auch zu hören. Es ist ja so, wenn man so eine Revolution erlebt, also wenn eine Revolution in einer Gesellschaft passiert, dann reißt es einem total mit, egal wie alt man ist. Man wird verwirbelt und irgendwo rausgespuckt und es ist wie etwas, was der gesellschaftlichen Veränderung oder persönlichen Veränderung eine unglaubliche Geschwindigkeit gibt. Und so kam es auch, also ich war sehr politisch, als ich nach Deutschland kam mit 12,5 Jahren. Und ich war auch mein ganzes Leben, Schulzeit auch sehr politisch. Und eigentlich habe ich so gesehen gar nicht eine Jugend oder eine Pubertät erlebt. Wenn ihr über Musik und Bands euch unterhalten habt, war ich außen vor. Ich habe nichts gewusst. Und Smalltalk oder so, das war überhaupt, das ging gar nicht. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Mein Ding war was anderes. Ich habe bei Flüchtlingsvereinen gearbeitet. Ich habe mit Amnesty International gearbeitet. Ich habe die Verbindung von iranischen Flüchtlingen mit den Jusos und mit den Grünen und so weiter und so fort organisiert, war Dolmetscher für Zivilgeschichte. Das war mein Ding. Aber im normalen, ich meine, Kinder- und Jugendleben war ich schon sehr, sehr zurückgeblieben und wirklich, ich sag mal, da wusste ich mich, da kannte ich mich gar nicht aus.
Weil es dich nicht interessiert hat oder weil dir der Zugang gefehlt hat?
Mir hat komplett, ich habe es einfach verpasst gehabt. Also ich habe gar nicht den Moment gehabt, wo ich gesagt hätte, ich konnte Kind sein, ich musste halt arbeiten, um zu leben. Ich musste einkaufen und kochen, alles selber machen. Und dann die Schule auch selber organisieren. Weißt du, da war niemand, der darauf geachtet hat, dass ich mein Pausenbrot habe oder meine Hausaufgaben gemacht habe oder mein Taschengeld habe. Das gab es einfach nicht. Und dementsprechend war ich musste sehr schnell erwachsen werden und auf eigenen Füßen stehen.
Und was dann ja an der Schule, das ist mir dann im Nachgang auch nochmal so durch den Kopf gegangen, einer von vergleichsweise wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Also mir sind noch drei weitere eingefallen, die in unserem Jahrgang Abitur gemacht haben. Mhm. War dir oder war auch euch so der Status bewusst? Ist ja damals ein rosa Einhorn gewesen.
Ja, das stimmt. Also es war lustig. Es gab einige Iraner bei uns in der Schule, diesen gymnasialen Weg eingeschlagen haben. Bei uns in der Klasse war Gültekin, wenn du dich erinnerst, ja, dessen Mama Deutsche war, dessen Papa türkischstämmig war. Und da gab es noch einen, der das erste Jahr bei uns war und dann ist er weggegangen. Also es gab nicht viele, das stimmt.
Hossein gab es noch?
Genau. Hossein gab es noch, auch Iraner. Und ich glaube, dass die Durchlässigkeit damals viel schwieriger war. Also ich kann mich erinnern, als ich von der Realschule auf Gymnasium gekommen bin, diesen Sprung zu schaffen, das hat mich total erschöpft. Also ich war wirklich extremst ausgelaugt, weil das so eine Riesenhürde war. Und eigentlich auch, und das war die Schwierigkeit, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, wenn du damals in Hauptschule gelandet bist, dann bliebst du da. Ich weiß gar nicht, ob es das System als solches bundesweit noch gibt. In manchen Bundesländern ist das ja abgeschafft worden, Gott sei Dank. Aber tatsächlich, ich kannte keinen, der außer Hauptschule bis Gymnasium sich durchgeboxt hat. Ich war wirklich so ziemlich der Einzige in meinem Umfeld. Und das war ein Höllenritt, muss man sagen. Das war nicht echt, das war unangenehm, wirklich sehr, sehr blöd.
Weil du auf der einen Seite dich selber organisieren musstest in einer Sprache, die du nicht kanntest.
Ja, und einfach auch, es war auch nicht üblich. Weißt du, ich habe auch das Gefühl, wenn du Ali geheißen hast, dann hat man dich eher in Hauptschule gesehen. Mhm. In der Hauptschule gesehen und nicht eben im Gymnasium. Und warum musst du jetzt ins Gymnasium? Lern doch was Anständiges. Ja?
Ja.
So. Und das war, ich glaube, deshalb meine ich, dass die Durchlässigkeit vielleicht eher möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nach wie vor schwierig ist, dass du ins Gymnasium kommst, wenn du eben mit Migrationshintergrund den Wunsch äußerst in der Grundschule und dann noch junger bist, kommt auch noch hinzu. Ne? Also wir sind ja normalerweise schon ein bisschen Spätzünder. Und wenn du in der 5. Klasse entschieden wird, ob du ins Gymnasium kommst oder in der Realschule oder in der Hauptschule bleibst, dann sind die Jungs sowieso ein bisschen hinten dran. Und dann kommt noch dein Migrationshintergrund dazu. Und die Entscheidung, dich in die Hauptschule oder in die Realschule zu packen, fällt ganz schneller. Und man sagt zwar, ja, wenn er gut ist, kann er ja wechseln, aber ganz ehrlich, wann passiert's? Also in meiner Zeit war das kaum möglich.
Nur sagst du selber, du warst der Einzige. Also ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass noch jemand damals diesen Weg gegangen ist aus meinem Umfeld. Aber ja. Das heißt auch, dass du also jenseits der eigenen Motivation und des eigenen permanenten Arbeitens auch wenig bis keine Unterstützung bekommen hast, weil das Richtig. Die Erwachsenen als fixe Idee gesehen haben.
Richtig, ja.
Und
hattest du also es waren wirklich...
Nee, bitte.
Nee, es ist gar nicht mal als im Bösen oder so, ganz überhaupt nicht, sondern es war einfach jenseits der Vision so. Und weil es in diesem Vision nicht da war, musste ich es mir selber ausmalen. Also der Kampf, warum ich in der Mitte neunter Klasse von der Hauptschule auf Realschule gewechselt habe, war, weil ich gesagt habe, ich schaffe das sonst nicht zeitlich, mich so zu adaptieren, dass ich in der Realschule ankomme und dann noch den Erweiterten schaffe, wenn ich Ende der neunten Klasse wechsle.
Also man muss vielleicht für die auch bayerischen Hörerinnen und Hörer sagen, es gibt in Niedersachsen den sogenannten erweiterten Realschulabschluss. Da hat man einen bestimmten Notenschnitt,
genau,
der einen dann die Erlaubnis gibt, aufs Gymnasium zu gehen.
Richtig, genau. Und weil diese Hürde eigentlich an sich schon sehr hoch ist, habe ich für mich gedacht, ich muss vorher schon wechseln, damit ich genug Zeit habe, um diesen genug Anlaufzeit habe, um diese Hürde zu schaffen. Also auch diese Vision zu haben und dann die Meilensteine zu setzen für einen, damals war ich wie alt, 15 oder noch jünger, das war schon wirklich verrückt. Also ja, wirklich durchgeknallt. Deshalb meine ich auch, ich hatte keine Pubertät in dem Sinne, weil ich mit solchen Dingen nicht befassen musste.
Und hattest du irgendwann so einen Augenblick der Genugtuung, dass du dir gedacht hast, so, und euch habe ich es allen gezeigt?
Nee, das nicht. Nee, das hatte ich nicht. Weil ich habe dich schon sehr, 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 sehr gern gemocht, die Lehrer und die Lehrerinnen, muss ich sagen. Die waren auch wirklich super, super glücklich über meinen Weg. Und ich glaube, das hat dann auch wirklich wie mir geholfen, über meinen Tellerrand zu sehen.
Also, dass du
auch. Ich glaube, die waren alle stolz. Hm?
Dass du auch den Weg geebnet hast für die, die danach kamen. Genau, dass dann die Lehrerinnen und Lehrer festgestellt haben: hui, da geht was.
Da geht was, genau. Ja. Ja. Schon.
Du hast eben gerade schon gesagt, du hast dich schon in deiner frühesten Jugend politisch engagiert, in der Flüchtlingsszene, sage ich jetzt mal,
ja.
Auch in Bezug auf den Iran. Und dann bist du, das sage ich jetzt mal, nur Filmemacher geworden. Also wann war der Punkt, dass für dich klar war, ich muss Filme machen. Du hast das vorhin schon so in einem Halbsatz mal gesagt, aber das muss dich ja total geflasht haben. Also was war es, was dich so überwältigt hat, dass du gesagt hast, das ist es, was ich machen muss?
Also ich hab tatsächlich bei dieser Flüchtlingsvereinigung und bei der linken Bewegung, bei Antifa-Bewegung, war ich recht aktiv. Und dann haben wir als ich in der 11. Klasse zu euch gestoßen bin, oder du bist ja auch da in der 11. in die Leibniz-Schule gekommen, als wir da im Landheim diesen Film gemacht haben, diesen Schulfilm gemacht haben. Da habe ich gedacht, was für ein tolles Medium. Und ich habe dann unseren Lehrer gefragt, wo kann ich das weiterlernen? Und dann hat er eben die Musikschule Hannover mir vorgestellt. Die hatten damals eine Videogruppe. Und mit denen zusammen haben wir einen Kurzfilm, 3 Minuten lang, über Rassismus gemacht.
In dem ich mitgespielt habe.
In dem du mitgespielt hast. Und das Ding hat dreieinhalb Minuten hat es gedauert, glaube ich. Und das Ding ging in die Festivals und ging durch die Decke für unsere Verhältnisse. Und vorher habe ich wirklich, wenn ich zum Beispiel, ich habe mal eine Demonstration für die Menschen in El Salvador organisiert, zusammen mit den Jusos und mit den Grünen. Und ohne Witz, da kamen 2 Leute von den Jusos, 3 von den Grünen und 200 Iraner zur Weihnachtszeit in Hannover, mitten in der Stadt zusammen. Die 200 Iraner hatte ich organisiert, die alle zusammen für El Salvador demonstrierten. Und es hat mich in Heidenkraft gekostet. Und dann mache ich diesen 3-Minuten-Film und plötzlich merke ich, was das für eine Kraft hat. Wie viele Leute den Film sehen, wie viele Leute darüber diskutieren, sich damit auseinandersetzen. Und dann entschied ich, in Film zu studieren.
Aber das, wenn ich mich an unseren Film, den wir im Landschulheim gedreht haben, erinnere, so richtig politisch war der ja noch nicht.
Nee, der nicht. Ich meine den danach.
Das, ja, schon was klar. Aber was war das, was dich da so fasziniert hat? Also das war ja noch, also hast du schon während, also du bist der Kameramann gewesen. Ja. Hast du damals schon...
Tonmann.
Tonmann. Hast du damals schon das Potenzial gesehen oder was war das, was dich da so geflasht hat?
Ich glaube, in dem Moment habe ich tatsächlich erstmal nur die Technik gesehen. Also als wir in Landheim den Film gemacht haben und geschnitten haben, da habe ich gedacht, boah, ein super, also da war ich sehr von der Technik fasziniert. Das hat mich sehr begeistert. Und als wir dann den Film gemacht haben, den Kurzfilm gemacht haben und gemerkt haben, boah, da geht echt, da kannst du viel mehr, viel größere Masse an Menschen erreichen, dann war es klar, die Verbindung war hergestellt für mich im Kopf.
Ja. Also das heißt, für dich war in dem Augenblick klar, ich werde ein Filmemacher, der politisch ist.
Ja, andersrum. Ich habe gedacht, ich kann meine politischen Gedanken in Bildern ausdrucken. Und das ist tatsächlich auch die ersten Filme, die ich gemacht habe, waren auch so. Und dann wurde das, also mit erhobener Faust, sage ich immer. Und dann wurde diese Faust immer leiser.
Also und, vielleicht die Filme, die dazugehören, ist sicherlich der Film Lost Children, ne, der über die Kindersoldaten in Uganda, The Green Wave.
Mhm.
Du hast noch einen Film über in Südafrika gedreht, ne?
Gemacht, genau, über Johannesburg, über ein Newtown, über ein Viertel in Johannesburg, was damals ein No-Go-Area war. Und davor habe ich aber einen Film gemacht, über die Terroranschläge der islamischen Regierung im Ausland. Da war ich 21, glaube ich. Und dieser Film, der ist nie fertig gemacht worden, weil es mich so mitgenommen hat und mich so übermannt hat, weil ich so involviert war,
ja,
dass ich da drin verloren ging. Ja, und weil ich den Draufsicht nicht hatte. Also du brauchst einfach eine gewisse Distanz oder eben auch, ich meine, nicht als Filmemacher. Als Filmemacher musst du schon eine klare Haltung haben und zutiefst involviert sein in deine Geschichte. Aber du brauchst Tools und Mechanismen, die dir den Draufsicht auch ermöglichen. Und das hatte ich damals nicht. Und das hat mich echt weggeschluckt.
Aber jetzt sage ich mal ganz gemein, gelernt hattest du damals nichts, denn ich meine mich zu erinnern, als du den Lost Children gemacht hast, das hat dich auch wahnsinnig mitgenommen, diese Dreharbeiten dort vor Ort und dann hier das Panavision Multicolor-Leben in Europa.
Richtig, aber davor hatte ich ein paar Kurzfilme gemacht, die eben mit mir erstmal gar nichts zu, also ich muss sagen, nach diesem gescheiterten Film, beschloss ich, Filme zu machen, die nichts mit mir zu tun hatten, um das Handwerk zu lernen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Filme zu machen, wie Geburtstag mit der Omi zum Beispiel, ein Kurzfilm, der plötzlich aber seelisch mit mir so viel zu tun hatte, gar nicht mit politischer Haltung oder so. Und dann kam die Möglichkeit, eben über Kinder im Krieg zu erzählen, wie eben mein Cousin und wie eben meine Schulkameraden, die im Iran gefallen waren. Und da war ich schon besser drauf gewappnet. Nichtsdestotrotz, du hast recht, der Film hat mich komplett mitgerissen. Ich brauchte auch anschließend Therapien, um da wegzukommen von den Albträumen. Aber ich hab da das Handwerkzeug besser beherrscht.
Und dann hast du den Deutschen Filmpreis gewonnen damals für den Film. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Wie ist das?
War auch für den Emmy nominiert und für den Shortcuts auf den Shortlist für den Oscar. Mit dem ersten Film, also ersten Kinofilm. Das war schon Wahnsinn.
Und fandest du das ironisch, dass du mit so einem Film diese Aufmerksamkeit bekommst außerhalb der Szene?
Also ironisch nicht. Ich fand das spannend. Ich fand es irrsinn, also kaum zu glauben, weil wir haben den Film mit kaum Geld gemacht und wir waren nur zu viert, 3 Jahre lang an den Film gehangen und plötzlich lief der Film in UN, in der UN, also in New York, im UN-Saal, bevor die den Kindersoldaten Verbot von Kindern im Kriegshandlungen ratifiziert haben.
Ja.
Und der Premierminister von Kanada hatte sich den Film angeguckt, bevor er mit dem ugandischen Präsidenten sich getroffen hat und so weiter und so fort. Und der Film lief in zig fest. Also es war für mich so, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was unsere Beharrlichkeit und was das für eine Bewegung gesetzt hat und für eine Resonanz hatte. Das war schon verrückt.
Und du hast dich dann, also du warst dann ja auf den großen Bühnen der Welt tatsächlich präsent.
Ja.
Und ich kann mich auch erinnern, du bist damals dann aber als Gegenentwurf durch die Republik gejuckelt mit dem Zug und hast diesen Film mit Schulklassen angeguckt.
Ja, ich glaube, ich habe 225 Schulvorstellungen besucht und habe mit denen diskutiert über Kindheit und also Kindheit in anderen Welten, sagen wir mal so. Es war sehr bereichernd, auch sehr anstrengend, aber sehr bereichernd auch.
Und ist diese Anstrengung, von der du gerade gesprochen hast, auch ein Grund dafür, dass die Faust, die du vorhin meintest, kleiner wurde oder immer mehr gesenkt wurde, dass du gemerkt hast, dass du diese Schlagzahl nicht durchhältst?
Nee, die Faust sank, weil ich nicht mehr den Kopf der Menschen erreichen wollte, sondern das Herz. Und das erreichst du nicht mit erhobener Faust, sondern das erreichst du mit zutiefst emotionalen und wahrhaftigen Geschichten. Und ich glaube zum Beispiel, dass Green Wave, auch Lost Children, aber auch Green Wave, zwar sehr gesellschaftlich wichtig oder gesellschaftlich Position beziehen, aber eigentlich ihre Kraft in der Wahrhaftigkeit der Emotionen und des Erzählten haben.
Wie kann man das erreichen, diese Wahrhaftigkeit?
Wenn ich nach meinem Lehrer Günter Reisch gehe, dann würde ich sagen, zuhören. Man muss echt zuhören. Man muss mit dem Herzen zuhören. Mit seinem ganzen Sein zuhören und wirklich verstehen. Versuchen, die Menschen zu verstehen. Wirklich den Wunsch haben, den Menschen gegenüber zu verstehen.
Aber dann sind wir wieder bei der Kraft, die das kostet. Dann, wenn man das wirklich durchzieht, das heißt doch dann auch, dass man eigentlich nur eine gewisse Anzahl von Filmen machen kann, weil man dann einfach kaputt ist, oder?
Ich glaube, du brauchst eine Reinigungszeit. Es gibt ja, du hast ja auch genug Theater gemacht, um zu wissen, dass man nach so einer Premiere in so ein Loch fällt.
Ja.
Diese Premierenloch, diese berühmte Premierenloch. Und diese Premierenloch ist in meinen Augen eine Reinigungszeit, in der man alles in Frage stellt. Sich selbst, sein Handwerk, seine Erzählweise, seine Arbeit, seine Existenz, alles. Und das, finde ich, muss man durchleben, dafür muss man auch Zeit haben und sich Zeit geben. Und diese Reflexion braucht's. Es gibt aber auch Methoden, wo man sagt, ich nehme mir diese Zeit jeden Tag und nehme mir Auszeit, um zu reflektieren über das, was war und das, was passiert ist und das, was auf mich zukommt.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Kann man sich als Filmemacher diese Zeit nehmen? Hat man dann nicht immer Sorge, dass man eigentlich dann unter Umständen weg ist vom Fenster? Oder auch, also auch rein finanziell, so ein Film spielt x Euro ein. Und das muss dann ja reichen bis zum nächsten Projekt. Und das Projekt muss ja auch dann zumindest angeschoben werden und so weiter und so weiter. Wie ist dieses Spannungsfeld zwischen diesem Reinigungsprozess, aber auch diesem Bewusstsein darüber, eigentlich muss der Schornstein weiter rauchen?
Das ist echt ein Spagat, den man gehen muss. Aber ich glaube, also mein Weg war zu versuchen, meine Geschichten vielen zu erzählen. Also ich sage heutzutage, Filme machen ist wie wie heißen diese Katze, der im Karton ist, diese physische...
Ach so, Schrödingers Katze.
Schrödingers Katze, genau. Und Film ist wie Schrödingers Katze. Es gibt den Film nur dann, wenn der Film gesehen wird. Wenn der Film nicht gesehen wird, gibt es den Film nicht. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann bedeutet es, dass du nicht nur auf den Film achten musst und auf die Protagonisten achten musst, sondern auch auf den Zuschauer achten musst. Und deshalb ist es für mich schon wichtig, dass die Geschichten, die ich erzähle, auch ihre Zuschauer erreichen. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, also offensichtlich erzähle ich die Geschichten so, dass immer wieder Produzenten auf mich zukommen und sagen, mach doch dieses Projekt auch. Und das ist natürlich sehr erfreulich.
Und wie schafft man das, den Zuschauer mitzudenken, ohne sich an den Zuschauer ranzuschmeißen?
Also ich glaube schon, dass man den Zuschauer eine Sprache sprechen muss, mit dem man den Zuschauer erreicht. Und wenn man den Zuschauer erreicht hat, kann man dann, wenn die in dem Achterbahnsitz sitzen, dann kannst du diesen Achterbahn auch fahren. Aber du musst die erstmal einsteigen lassen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man dass dieser Wachstum stattfindet innerhalb des Films, aber ich finde es ganz schwierig zu sagen, ich erzähle dem Zuschauer was oder ich gebe dem Zuschauer was mit, sondern eigentlich ist es ein etwas, was gegenseitig in dem Moment passiert. Und wenn man das so macht, dann denke ich, hat jeder was zum Mitnehmen. Es gibt zum Beispiel bei Green Wave gab es ganz viele Doktorarbeiten und Magisterarbeiten, was weiß ich was, wo Studenten sich mit dem Film, weil der für sich sehr aus der Zeit rausgesprungen ist, weil es der erste Film war, der Animation in Dokumentarfilm reingebracht hat. Heute macht das jeder kleine Beitrag schon, aber damals war es eben neu. Und da gab es sehr viele Abhandlungen zu diesem Film. Und wenn ich die gelesen habe, dachte ich mir, mein Gott, das habe ich doch gar nicht, so viel habe ich doch gar nicht da drin gehabt, wie sie es sehen. Aber offensichtlich sieht jeder was anderes. Und das ist auch gut so.
Also das heißt, du nimmst den Zuschauer auch ernst?
Total. Total. Also, na klar, wie gesagt, es ist ein Dreieck, der da ist. Das ist, oder wenn du willst, ein Viereck. Das ist der Film natürlich, der Raum, der Zuschauer und die Macher. Diese vier Säulen muss es geben. Und wenn es das nicht gibt, wenn eine der Säulen nicht gibt, dann gibt es den Film nicht.
Jetzt hast du 2004 Lost Children gemacht mit all dem Erfolg, den er mitgebracht hat. Und dann hast du 2009 eine Komödie gedreht, Salami Aleikum. Mhm. Und mit wenigen Ausnahmen bist du dann ja auch der Komödie im weitesten Sinne treu geblieben.
Oder Kinderfilme, ja.
Und dann eben Kinderfilme. Wie ist das in der Szene angekommen? Gibt es da welche, die die Nase rümpfen, die sagen, jetzt hat er sich verkauft?
Ja,
er müsste ja, eigentlich
das hat es schon damals gegeben.
Müsste eigentlich die Faust wieder aus dem Sacko holen? So?
Ja. Naja, das hat bei Lost Children gab es schon Empörungen, weil wir mit zwei Kameras gedreht haben und auch noch Sounddesign hatten. Das war neuartig für Dokumentarfilme. Und dann habe ich gesagt, nach diesem Riesenerfolg von Lost Children mache ich eine Komödie. Und dann waren natürlich, die haben gedacht, er ist verrückt geworden. Aber für mich ist tatsächlich, und das wird immer mehr der Fall, es ist nicht so, dass ich sage, ich mache den Film, sondern der Topic, das Thema steht eben ganz oben über mir. Oder über uns, als uns meine ich über das Team. Und wie ein Baby, ja. Also wenn ein Baby schreit, dann versuchst du auch zu verstehen, was das will und drückst nicht das, was du denkst, drauf, sondern du versuchst zu verstehen, musst du Windel wechseln, musst du Milch geben, musst du rausgehen, was auch immer. Ne? Und das ist auch mit dem Thema so. Du musst verstehen, was dieses Thema will und wie du diesem Thema dienen kannst, dieser Geschichte. Und so kommt es, dass du mal Dokumentarfilm erzählst, mal eine Komödie machst, mal, das ist auch das Gute oder das Schöne an Filmemacher. Man muss ja nicht immer das Gleiche machen, sondern man kann unterschiedliche Genres bedienen und unterschiedliche Richtungen bedienen. Und ich glaube, ich bin nach wie vor einer der wenigen Kollegen in Deutschland, die sehr unterschiedliche Sachen machen, so extrem unterschiedliche Sachen machen. Ich mache nach wie vor, produziere ich zum Beispiel sehr politische Filme. Nach wie vor mache ich Realfilm und Animation und 3D und 2D und was weiß ich. Ich schreibe, das ist nicht oft, aber ich finde, das gehört zum Filmemachen dazu, dass man versucht zu verstehen, wie das, was das Thema will und dann eine Übersetzung dafür zu finden.
Das heißt, das wäre auch etwas, was du dir wünschst, dass andere Filmemacher mal ein anderes Genre betreten und sich dort ausprobieren, um vielleicht auch eine andere Sicht auf ihr Hauptwerk zu finden
und zu bekommen. Ja, richtig. Richtig. Also es gibt ja Redakteure, die sagen, Komödie ist das Schwerste, was es gibt, deshalb machen wir keine Komödie. Das kann nicht sein. Also man muss einfach sagen, wir machen alles und wir fallen natürlich auf die Nase. Natürlich machen wir Fehler. Und dann muss man aufstehen und dann weitergehen und besser machen. Die Technik, die Technologie schreitet. Jedes zweite Jahr verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Ich kann nicht sagen, ich mache Filme wie 1990 oder 70 oder 80. Die Zeit geht voran und ich muss gucken, welche Technologien gibt's. Also als ich zum Beispiel Peterson und Findus gemacht habe, den ersten Teil, damals war es das erste Mal, oder sowas hat es noch nicht gegeben gehabt, wie bei Green Wave übrigens, wo ich erzählt habe, dass Animation mit Dokumentarfilm gemischt wurde. Bei Peterson und Findus hat es noch nicht gegeben gehabt, dass 2.500 Quadratmeter Vorhang genäht wird, um den Hintergrund darzustellen. Wir haben in der größten Halle, Studio Europas, den Film gedreht und da gab es ein Mikroklima. Das heißt, wenn die Pflanzen dort gegossen wurden, dann haben die Scheinwerfer tagsüber den Laden so aufgeheizt, dass das Wasser hochgestiegen ist und abends gab es Regen. So verrückt war das, ne? Und dann im zweiten Teil haben wir 2.500 Quadratmeter Greenscreen gehabt, also grün, was wir dann später im digital ersetzt haben. Das Wissen schreitet voran. Ich finde, wir müssen eben auch mit voranschreiten und neue Erzählweisen finden.
Da sind wir wieder bei der Frage des Drucks oder des Umgangs mit solchen Situationen. Du hast jetzt mehrfach bei deinen Werken gesagt, das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Das hat es bis dahin nicht gegeben und da haben wir erstmals sowas und sowas gemacht. Ist das nicht auch dann wieder eine Bürde, dass wenn jemand an dich herantritt, dass im Subtext eigentlich auch erwartet wird, dass du dafür wieder irgendwas aus dem Hut zauberst, was es bis dahin nicht gegeben hat?
Ja, das stimmt. Aber das liebe ich. Das liebe ich. Und es gibt auch wirklich Kollegen, die Teammitglieder, die sich danach sehen, dass wir das eben machen können. Und dann gibt's Leute, die wirklich wahnsinnig davor Angst haben. Die davor Angst haben, kommen nicht zu mir. Aber die wirklich Bock darauf haben, die kommen und dann geht man einfach neue Wege. Und das mag ich schon total gern.
Und gibt es auch was, wo du sagst, nee, das mache ich nicht? Also jetzt auf der rein technischen Ebene.
Auf der rein technischen Ebene gibt es nichts, was ich nicht ausprobieren würde. Ich würde da eigentlich, glaube ich, alles ausprobieren, was es gibt. Aber Werbung zum Beispiel interessiert mich nicht. Ich habe einmal Werbung gemacht gegen Obdachlosigkeit, aber ansonsten habe ich noch nie Werbung gemacht und das interessiert mich auch nicht.
Neben deiner Tätigkeit als Filmemacher, du sagst, du produzierst auch Filme, bist du ja immer noch auch politisch aktiv. Du hast die Akademie der Künste der Welt mit ins Leben gerufen. Mhm. Kannst du kurz erklären, was die Akademie der Künste der Welt für eine Institution ist?
Also die Grundidee ist, dass Künstler aus der ganzen Welt eine Begegnungsstätte haben, einen Austausch haben, wo sie die unterschiedlichsten Themen mit ihrem Background und ihren Fähigkeiten ausarbeiten und eigentlich eine Begegnungsstätte ist, wo sie eben auch nicht nur miteinander, sondern miteinander sich austauschen, sondern auch vielleicht gemeinsam Dinge entwickeln. Das war als ich das mit, also ich bin da Gründungsmitglied damals gewesen. Ich bin aber 2015, bin ich ausgetreten. Da kam meine Erkrankung dazu und ich sah da einige Umsetzungsschwierigkeiten, deshalb bin ich da ausgetreten. Aber ich bin nach wie vor, also ich bin seit neuestem in der erweiterten Vorstand des deutschen der Deutschen Filmakademie und in zwei anderen Vereinen Vorstandsvorsitzende.
Und nebenbei, das habe ich letztens in einer Doku im WDR gesehen, machst du einen Film, also berichtige mich, ein Filmseminar in Afrika.
Ja.
Also ja. Kannst du, das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe gesehen, du sitzt irgendwo in Europa und ja. In einer Zoom-Konferenz und unterrichtest Menschen irgendwo in Afrika, wie man Filme produziert oder wie?
Regie macht. Also es ist eine Regieklasse mit sieben Regiestudenten aus Kenia und mit denen, also denen erzähle ich so ein bisschen die Herangehensweise, meine Herangehensweise an Stoffe und an Themen und wie ich die Inszenierung vorbereite und wie ich die Inszenierung durchführe, was kommt, worauf es mir ankommt, bei deinen ganzen Geschichten, ja. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist irrsinnig viel Arbeit, weil ich das alles vorbereiten muss. Ich habe sowas noch nie gemacht und schon gar nicht auf Englisch. Das heißt, ich habe kein Material dazu. Ich muss das Material wirklich aus den Fingern saugen. Aber, und dann ist es ja nicht so, dass ich meine 10 DVDs unter den Arm klemme und dann in den Hörsaal gehe und dann die DVDs dort zeigen kann, sondern ich muss die organisieren. Ich muss die so organisieren, dass die in Kenia sichtbar sind und so weiter und so fort. Und das hat schon seine Tücken. Aber es macht irrsinnig viel Spaß, weil die sehr, 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 sehr wissbegierig sind.
Und wie kommt so ein Kontakt zustande?
Es gibt eine Organisation, also ein Firma, das ist von den X-Film von Tom Tückwest das gegründet worden. Und die haben tatsächlich machen die seit, weiß ich gar nicht, wie vielen Jahren, also bestimmt seit 6, 7 Jahren, vielleicht noch länger, dieses Projekt. Normalerweise findet das auch vor Ort statt, aber wegen Corona ist es eben diesmal per online statt hat stattgefunden und da habe ich spontan, recht spontan haben die mich gefragt und ich habe ja gesagt, leider ohne zu wissen, was das für eine Höllenaufgabe ist.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Denn man sollte vielleicht auch noch erwähnen, du hast eine Familie, du hast Frau und Kind. Die haben ja wahrscheinlich auch ein Ali-Bedürfnis. Und Ali hat vielleicht auch mal ein Freizeitbedürfnis. Wie schafft man das?
Ich weiß es gar nicht. Also es ist nicht so, dass... Also, ich glaube einfach, dass es wirklich meine Leidenschaft ist. Und weil es meine Leidenschaft ist, durchströmt das mein Leben. Und auch in Freizeit oder in den Ausland, Gott sei Dank, sind meine Tochter und meine Frau beides Menschen, die sich eben auch für diese Zunft entschieden haben. Und das heißt, unser Austausch in dieser Richtung kann auch sehr familiär und sehr emotional reich sein.
Weil sie verstehen, was dein Thema ist.
Oder weil wir auch Themen zusammen einfach diskutieren und Dinge auch zusammen ausarbeiten und Dinge auch zusammen entwickeln. Und das ist auch wirklich sehr schön. Also wenn ich mit meiner Tochter etwas schreibe, dann ist es wirklich etwas, was uns sehr einander näher bringt. So. Und wenn ich mit meiner Frau was inszeniere, dann ist das genauso intensiv. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und ich versuche das auch wirklich, die Projekte sind auch sehr familiär. In fast allen meinen Filmen spielen meine Frau und meine Tochter eine Rolle.
Und, also voll Vetternwirtschaft.
Ist es auch, ja. es ist auch wichtig und gewollt. Also es ist für mich schon sehr wichtig, dass, weil ich weiß, die Qualität, die ich mit meiner Tochter erarbeiten kann, kann ich so nicht erarbeiten. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, die halten mir immer den Rücken frei. Die sind immer da, wenn ich durch dick und dünn gehe. Und selbstverständlich sind die auch dann da, wenn ich diese Filme umsetze. Das ist gar keine Frage.
Während du das gerade erzählst, fällt mir ein, du hast auch Theaterregie gemacht.
Ich habe auch mal Theaterregie gemacht, ja. Ich habe es aber nur einmal gemacht und dann war es das für mich. Tatsächlich, weil ich mit dem Gedanken, also es ist ja, Theaterregie ist schon anders als Filmregie, weil Filmregie auf den Punkt Landung hinarbeitet. Und Theaterregie eher so auf eine Insellandung arbeitet. Das heißt, es muss wiederholbar sein, das, was man produziert. Und im Film muss es gar nicht wiederholbar sein, sondern es muss einmal richtig sitzen.
Ja.
Und das macht einem fertig, finde ich. Dieser Unterschied ist, finde ich, es war für mich gigantisch. Und
war das unbefriedigend für dich?
Es war schwer. Also es war wirklich schwer und ich habe das Gefühl gehabt, es ist nicht meins. Ich komme damit nicht klar. So. Ich habe es, diese Wiederholbarkeit muss was breiter sein. Etwas sein, wo es eben auch Spielraum hat und trotzdem den Kern trifft. Und diese Quadratur des Kreises, das hat es mir schwer gemacht.
Zum Abschluss unseres Gesprächs, was natürlich nur ganz viele Punkte anreißen kann. Wir könnten über alles, was du jetzt gerade erzählt hast, wahrscheinlich nochmal eine Stunde oder anderthalb sprechen. Was ist deine Haltung dazu, dass wir jetzt alle Filmemacher geworden sind? Dass es in Deutschland über den Daumen 80 Millionen Filmemacher gibt?
Ja, gibt's ja nicht.
Naja doch, ich kann jetzt was filmen und wie ich jetzt hier sitze und mit dir telefoniere und kann das auf welchem Kanal auch immer veröffentlichen und dann kann ich gucken, was passiert.
Ja, aber das heißt ja nicht, noch lange nicht, dass ich Filmemacher bin. Es gibt Kugelschreiber und Zettel, so viel du willst. Aber nicht jeder wird ein Autor dadurch. Weil ich Kugelschreiber und Zettel in die Hand nehme, heißt das noch lange nicht, dass ich Autor werde. Und genauso ist es auch mit Film. Also es ist klar, es gibt eine Demokratisierung der Mittel, was ganz gut ist, was Dinge ermöglicht, die vorher nicht möglich waren. Aber trotzdem muss ich den Kern der Sache nämlich erzählen können, muss erlernt sein. Dasselbe betrifft auch Schreiben. Du kannst nur schreiben, wenn du was erzählen hast. Ich habe immer gesagt, um Filme zu machen, muss ich was zu sagen haben. Wenn ich nichts zu sagen habe, halte ich den Mund. Und genauso denke ich immer noch, wenn bloß weil Filme nicht mehr auf Zelluloid entstehen und Tausende von Euro teuer sind, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Filmemacher werde, sondern ich muss wissen, was erzähle ich denn und wem erzähle ich's. Und dafür muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen, mit dem Thema und mit meinem Gegenüber. Und das braucht Zeit und Kraft. Und deshalb hat ja nicht jeder.
Und
deshalb ist nicht jeder Autor und auch nicht jeder Filmemacher.
Wären das deine drei Tipps an diejenigen, die für sich das Gefühl haben, boah, ich möchte gerne im weitesten Sinne Filmemacher werden?
Was meine drei Tipps sind?
Ja, also was du gerade gesagt hast, ich brauche etwas,
ich hab's gerade gesagt.
Genau, was ich erzählen will, wem ich es erzählen will und welche Haltung ich dazu habe.
Genau. Es sind, glaube ich, die grundlegenden Sachen, ne? Und mein Lehrer hat immer gesagt, du musst denjenigen, der vor der Kamera ist, steht, deiner Kamera steht, musst du lieben. Das hat in gewisser Weise das Thema, was habe ich für eine Haltung gegenüber das, was ich zeige, ne? Und wem zeige ich es und wie zeige ich es? Und Filme machen hat auch viel, finde ich, mit Respekt zu tun. Mit Respekt und Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man Filme wie Lost Children macht oder Green Wave macht oder was weiß ich, Peterchens Mondfahrt macht, das hat so viel, ich glaube, dass es fördert und fordert bestimmte Haltungen dem Leben und dem Menschen gegenüber.
Und das muss ich bereit sein, mitzudenken und auch zuzulassen.
Ja, wenn du das nicht machst, guckt keine, hört sich niemand das, was du sagst, an. Also du musst die Leute lieben, um dann so ein Märchen zu erzählen, also ein Märchen so zu erzählen, dass sie dir zuhören. Wenn du die verachtest, dann wirst du dein Märchen nicht so erzählen können, dass die dir zuhören. Und dann wirst du auch den Märchen, wenn du denn das Märchen verachtest, wirst du es nicht so erzählen können, dass die Zuhörer dir zuhören. Oder wenn du dich selber verachtest, wirst du es auch nicht schaffen. Das heißt, du musst sowohl dich lieben, als auch deine Geschichte lieben, als auch deinen Mensch gegenüber lieben. Nur so wird es etwas sein, was voller Leidenschaft ist. Klingt kitschig, ist aber so.
Und bedarf wieder, da sind wir beim Thema, viel Kraft. Dann
ja.
Drei Filmempfehlungen, von denen du sagst, die sind so krass, die müssen gesehen werden. Deine drei Lieblingsfilme.
Also, ich sag mal so ganz grob, Charlie Chaplin, vor allem Modern Times, moderne Zeiten oder Lichter der Großstadt ist etwas, was gesehen werden muss, in meinen Augen. Ich finde, klar, die Trilogie der Pate, ist ein sensationeller Trilogie. Es gibt so viele schöne, tolle Filme. Ich finde zum Beispiel auch Separation von Asraf Ahadi sehr, sehr, sehr stark und sehr schön.
Und
Nader Hussein heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
Und dann noch, um die Kurve zum Anfang nochmal hinzukriegen, noch zwei Fragen. Wie deutsch bist du?
Ach, so deutsch, dass ich für dieses Land und für unsere Rechte und für unsere Freiheit alles geben würde.
Und was bedeutet für dich Heimat?
Ja, Heimat ist, das kann man, das ist, ich vergleiche das wie Kinder, wenn man ein Kind hat oder zwei Kinder hat. Ich hab hier zwei Heimaten.
Ja.
Einmal Deutschland und einmal Iran. Und beides sind die zwei Kinder, die ich habe. Beide liebe ich abgöttisch. Und mit beiden habe ich auch Stress. Und mit beiden habe ich auch meine Gezanke. Aber trotzdem sind die in meinem Herzen. Und ich sehne mich nach denen. Und manchmal will ich auch den Abstand dazu.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Ali, für dieses wunderbare Gespräch.
Danke, Hagen.
Gerade ist ein neuer Film ins Kino gekommen, Peterchens Mondfahrt.
Ja.
Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Und vielen für alles Dank. Das, was als nächstes kommt, für die hoffentlich produzierte Sitcom.
Danke, danke. Ich wünsche dir auch alles Beste und ich weiß, dass das Genialste ist, dass du, also ich glaube, dass du deine Schüler in deiner Schule extremst glücklich machst. Ich glaube, du bist ein toller Lehrer.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Vielen Dank.
Danke.
Das war Hallo Welt, hier Rosenheim mit einer Spezialfolge Hallo Rosenheim, hier Welt. Zu Gast war Ali Samadi Ahadi. Vielen Dank fürs Zuhören.